Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ob man junge Menschen zu sozialer Arbeit verpflichten kann, ist in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder diskutiert worden. Nur hieß es früher nicht sozialer Pflichtdienst, sondern Wehrersatzdienst oder Zivildienst. Also als der Wehrdienst dann vor 11 Jahren abgeschafft wurde, blieb ein Bundesfreiwilligendienst. Aber auch schon damals wurde gestritten, ob man ihn nicht verpflichtend für alle machen sollte. Jetzt hat Bundespräsident Steinmeier die Diskussion wieder neu angestoßen mit dem Argument, dass eine solche Dienstpflicht die Gemeinschaft stärken könnte. Gerade in einer Zeit, in der das Verständnis für andere Lebensentwürfe und Meinungen abnimmt. Klingt erstmal naheliegend, aber es gibt enorme Widerstände aus allen Richtungen. Ich habe vor der Sendung mit Barbara Thiessen gesprochen. Sie ist Professorin für gendersensible soziale Arbeit an der Hochschule Landshut. Und auch sie mag die Idee nicht. Frau Thiessen, guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Schwarz.
Bleiben wir doch zunächst mal kurz noch bei der Argumentation des Bundespräsidenten. Er meinte ja, es wäre ganz gut, mal aus der eigenen Blase rauszukommen in so einem Dienst und andere Menschen zu treffen. Ich frage mich so ein bisschen, welche Blase er da wohl meinen könnte.
Ja, das müssen Sie natürlich dann den Bundespräsidenten selber fragen. Ich würde mal meinen, dass Jugendliche und junge Erwachsene sehr gerne aus Blasen herauskommen, in denen sie in den letzten 2 Jahren ja aufgrund der Corona-Pandemie und der Maßnahmen, die ja besonders bei Kindern und Jugendlichen angesetzt haben, selbst sozusagen verwiesen waren. Also die kommen, glaube ich, gerne raus. Diese Debatte um das Pflichtjahr, das immer wieder auch mit anderen Namen neu aufgelegt wird, bald jährlich, setzt ja auf dem Vorurteil auf, Jugendliche wären selbstbezogen und nur mit eigenen Projekten beschäftigt. Tatsächlich, und das zeigen eigentlich alle Engagementberichte, die vorliegen, sind ja besonders Jugendliche und junge Erwachsene besonders gut, was bürgerschaftliches Engagement anbelangt. Wir haben ungefähr über 40% der Menschen über 14, die regelmäßig engagiert sind. Und bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind es sogar 2/3.
Frau Thiessen, Sie haben trotzdem sich kritisch geäußert auf Twitter, so wie viele andere auch, zu diesem sozialen Pflichtjahr, was da jetzt wieder diskutiert wird. Aber man muss ja schon auch sagen, erstens, Sie haben gesagt, viele junge Menschen engagieren sich sowieso. Zweitens, den Gemeinsinn könnte eine solche Pflicht ja schon stärken. Sie selbst haben ja auch ein soziales Jahr gemacht. Was spricht denn jetzt genau dagegen?
Also zum einen ärgert mich, dass sozusagen unterstellt wird, Jugendliche wären selbstbezogen und würden sich gar nicht sozial engagieren, was eben gar nicht stimmt. Sie tun es sogar überdurchschnittlich. Und das zweite Vorteil ist, das Soziale eignet sich für Pflichtarbeit in besonderer Weise. Und da wird eben die hohe Anforderung an Fachlichkeit unterschätzen. Und das ärgert mich als eine, die sich für die Anerkennung von sozialer Arbeit, Hauswirtschaft, Gesundheits- und Erziehungsberufe einsetzt, dass hier immer wieder so eine Trivialisierung stattfindet. Ein Punkt finde ich auch nochmal wichtig. Das Problem wäre mit so einem Pflichtjahr, dass wir da alle über einen Leisten scheren. Auch zum Beispiel die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die vielleicht bereits in ihrer Kindheit und Jugend schon ganz viel Care-Arbeit geleistet haben, weil ein Elternteil erkrankt ist, weil ein Geschwister eine Behinderung hat. Oder auch die jungen Menschen, die dann im späteren Leben 3 Kinder großziehen, sich viel ehrenamtlich engagieren. Also die würden alle sozusagen über den gleichen Leisten gezogen werden. Das ist keine gute Idee. Deshalb ist eben meine Intention und auch viele andere, die sich da schon Gedanken dazu gemacht haben, statt dieser Pflichtjahrdebatte sollten wir mal grundsätzlich über die Gestaltung von Arbeit in unserer Gesellschaft nachdenken. Tatsächlich ist ja von diesem Gesamtvolumen der Arbeit, die in einer Gesellschaft geleistet wird, ungefähr nur die Hälfte bezahlte Arbeit und die andere Hälfte ist unbezahlte Arbeit. Und das ist jetzt interessant, wie das aufgeteilt ist. Also Frauen leisten 1/3 bezahlte Arbeit und 2/3 unbezahlte Arbeit, vor allem Care-Arbeit in der eigenen Familie.
Ein Drittel, 2/3.
Genau, und bei Männern ist es ungefähr umgekehrt. Also 2/3 bezahlte Arbeit und 1/3 Care und Ehrenamt.
Das führt natürlich zu dem üblichen Gender Pay Gap.
So ist es, der Gender Care Gap, Gender Pay Gap, und der führt am Ende dann bei der Rente zum Gender Pension Gap. Also Die Idee wäre jetzt, dass wir Care und bürgerschaftliches Engagement als Normalfall im Lebenslauf uns überlegen und nicht als Vereinbarkeitsproblem, das nur bestimmte Menschen anbelangt. Und da haben Karin Jurczyk und andere die Idee atmender Lebensläufe entwickelt. Also zu sagen, wir müssen nicht den Standardlebenslauf, der in der Regel Männer betrifft, Ausbildung, Erwerbsarbeit, Rente, und Frauen machen dann noch die Familienpausen, ja, das ist ja auch Arbeit, sondern es gibt immer wieder Phasen, wo Erwerbsarbeit unterbrochen wird. Und wenn ich das kurz erläutern darf, das ist dieses Optionszeitenmodell. Da ist also die Idee, dass alle, die in die Erwerbsarbeit einsteigen, sozusagen ein Konto von 9 Jahren haben, dass sie ungefähr 6 Jahre für Care und Engagement nutzen können, 2 Jahre für Weiterbildung und 1 Jahr für Self-Care, also für eine selbstbestimmte Auszeit. Und das wird sehr unterschiedlich finanziert, das ist die Idee.
Das hört sich ziemlich revolutionär an, Frau Thiessen.
Also tatsächlich gibt es in Frankreich schon. Da wird das Compte Personnel d'Activité genannt, also das Konto einer persönlichen Aktivität, das man auch sozusagen dann mitnimmt, wenn man mal einen Arbeitgeber wechselt. Und ich würde das sozusagen noch gerne ergänzen, indem wir sagen, also bislang bin ich ja dann rentenberechtigt vollständig mit 45 Beitragsjahren. Das könnte man so ein bisschen absenken und dann diese 9 Jahre dazu buchen. Das heißt, wenn ich nur Erwerbsarbeit leiste und keine Care-Arbeit in der Familie oder in der Nachbarschaft oder mich ehrenamtlich engagiere, dann komme ich nicht sozusagen auf die höchste Anzahl der Rentenpunkte.
Okay. Jetzt versuchen wir mal nochmal die Verbindung herzustellen zum Freiwilligenjahr oder zum sozialen Pflichtjahr. Sie würden also sagen, lieber im Laufe einer ganzen Erwerbstätigkeit 9 Jahre Care-Arbeit machen, als vor Beginn der Erwerbstätigkeit, nämlich nach der Schule, ist es ja meistens 1 Jahr in den sozialen Pflichtdienst zu gehen.
Ganz genau. Also das sozusagen individueller zu gestalten. Und da wäre die Idee, das geschlechtergerechter zu gestalten und es in den Lebenslauf sozusagen flexibel einbauen zu können, wenn es für mich dann auch dran ist, und zugleich auch abzusichern über Sozialversicherung, über Steuern, über entsprechende Rentenpunkte, die ich mir dann auch da sichern kann.
Sehr interessant. Ich würde gerne zum Schluss noch auf das Thema Geld kommen. Geld wird ja bei einem Freiwilligendienst derzeit nicht viel verdient, es sind glaube ich so um 400 Euro. Welche Rolle spielt das denn in Zeiten, in denen die Bürger sich sowieso auf immer mehr Verzicht einstellen müssen? Inflation, Teuerung, Heizkosten, Spritkosten, 100 Milliarden für die Aufrüstung. Also ist das denn überhaupt noch vermittelbar, dass man dann fast umsonst sich in den Dienst für andere stellt?
Also es ist tatsächlich jetzt schon ein Problem, schon immer ein Problem gewesen, dass man sich bürgerschaftliches Engagement auch leisten können muss. Die, die auf einen vollen Erwerb angewiesen sind, in Berufsbereichen, wo man auch nicht so viel verdienen kann und die im späteren Verlauf des Lebens nicht eine Aussicht auf hohe Einkommen haben, die können sich das ehrenamtliche Engagement auch nicht unbedingt leisten. Und das sehen wir auch. Die Engagementberichte zeigen, dass sie hier einen Schichtbias haben, dass also eher Hochgebildete und Gutverdienende eher für Engagement zu gewinnen sind. Und das wäre eben auch die Idee mit diesem Optionszeitenmodell, dass ich eben da nochmal andere Steuervorteile habe und über Rentenpunkte mir da auch Zuwendung sichern kann, wenn ich mal für eine Zeit aussteige aus der Erwerbsarbeit. Und dann muss es auch nicht gleich zu Beginn sein, dann kann es auch später im Verlauf meines Berufslebens möglich sein. Und jeder Arbeitgeber weiß, im Prinzip steigen alle irgendwann für eine bestimmte Zeit aus. Und dann ist das eben der Normalfall.
Barbara Thiessen, Professorin für gendersensible soziale Arbeit, plädiert für atmende Lebensläufe, das sollten wir uns, glaube ich, merken, und ein Optionsmodell für Care-Arbeit statt des sozialen Pflichtdienstes.